Ein herzliches Willkommen euch allen zu unserer nächsten Runde hier im Rahmen der Tischreden. Und wir haben heute ein Thema, das es in sich hat, das Thema Dreieinigkeit. Und ich habe mir so überlegt und gedacht, als Christen sind wir ja schon ein besonderes Völkchen, oder wir als Christentum haben wir eine besondere Gottesvorstellung, ein dreieiner Gott. Ein Gott, wir glauben an einen Gott, das betonen wir, aber gleichzeitig sind es auch irgendwie drei, ja? Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ich glaube, das macht vielen Menschen nicht nur in unserem Kulturkreis Probleme. Also ich kann mich erinnern, in Israel mit einem Palästinenser unterhalten, der auch sehr religiös war, ein Moslem. Ja? Und der hat genau Anstoß genommen an dieser Dreieinigkeitsfrage. Ja? Also ich habe das Gefühl, die Leute sehen das so, als ob wir an drei Götter glauben. Machen wir ja nicht. Aber trotzdem können wir nicht so sagen wie im Islam, es gibt tatsächlich nur eine Person Gottes. Woran liegt das eurer Meinung nach, dass das Christentum hier so ein merkwürdig diffuses Gottesbild hat? Ist ja schwierig zu fassen für uns irgendwie. Ne?
Wobei wir ja sagen, dass wir eine monotheistische Religion sind.
Ja, ja, ja.
So wie Judentum und Islam das auch sind. Aber bei uns ist eben diese Besonderheit, wie du sagst.
Ja. Woran liegt das eurer Meinung nach, dass wir als Christen hier uns doch ein Stück weit, ich würde mal behaupten, sogar vielleicht vom Judentum und auf jeden Fall auch vom Islam, den anderen zwei monotheistischen Religionen, ein Stück weit abgrenzen mit unserer Vorstellung von der Dreieinigkeit und
Dingen. Man, nur ist ja Dreieinigkeit ein Wort, das in der Bibel gar nicht vorkommt. Das heißt, es ist eine christliche Lehre, eine kirchliche Lehre, die nach meiner Einschätzung historisch gewachsen ist in der Ausformulierung, als es um die Natur von Jesus ging. Ja, ich meine, wenn wir die ersten Jahrhunderte nehmen, wo ja die Christen sehr heftig darüber diskutiert haben, ist Jesus tatsächlich Gott? Ist er ganz Gott? Oder hat er sein Menschsein nur für eine Zeit lang angenommen und ist dann wieder zu Gott zurück und ist wieder Gott, aber nicht mehr Mensch? Oder ist er Mensch und ist gar nicht Gott? Also das war eine große Diskussion. Und dann ist man eben, hat sich geeinigt auf Konzilien. Nein, er ist beides. Er ist Mensch und er ist Gott. Und dann hatte man natürlich sofort die Frage, ja, wie ist das? Dann haben wir ja zwei Götter. Und daraus ist das entstanden.
Naja, es ist ja, es gibt ja mal zwei Wege. Wenn wir den Weg zurückgehen, dann müssen wir uns erstmal durch das Dickicht der Dogmatik, der Kirchengeschichte und der Philosophie kämpfen. Das sind ja alles Begriffe. Und wenn wir heute über Dreieinigkeit sprechen unter Theologen, dann muss man ja sehr aufpassen, dass man sich nicht in Fremdwörtern beschmeißt, weil das ist endlos, was da alles angehäuft wurde. Aber wenn wir vom Anfang anfangen, ist es genauso, wie du gesagt hast, dass es ja einfach erstmal Menschen gab, die Nachfolger Jesu im ersten Jahrhundert, die sich die Frage gestellt haben, was ist da eigentlich passiert? Was war denn da gerade los? So ungefähr. Ne? Wie können wir das denn jetzt erzählen, was da passiert ist? Wie können wir das nicht nur erzählen, sondern wie können wir es erstmal selber begreifen und durchdenken? Wer ist denn da zu uns gekommen? Wenn wir sagen, Jesus ist der Messias, was bedeutet das denn im Hinblick auf unser Glaubensbekenntnis, dass es nur einen Gott gibt? Und insofern würde ich immer sagen, das Primat in der Erklärung der Dreieinigkeit ist eine Narrative, ist eine Geschichte, die erzählt und begriffen wird und weniger eine Philosophie, wo wir Begriffe lernen oder Konzepte der griechischen Philosophie oder der Gnosis oder wie auch immer, was da alles so in dem damaligen Raum war. Und wir sehen es ja an der Kirchengeschichte, die ersten 3-4 Jahrhunderte. Erstens, wie du gesagt hast, haben sie sich erstmal die Frage nach Jesus gestellt. Da war noch gar nicht so viel von Dreieinigkeit die Rede. Oder von allen dreien. Es geht um, wer war eigentlich Jesus? Und am Ende muss man sagen, die Formulierungen, die gefunden werden, die auch heute Konsens sind, sind harte, erkämpfte Abgrenzungen, die einfach ein Terrain abstecken, wo man sagt, das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Wir bleiben in diesem Raum hier. Und das wirkt widersprüchlich auf uns.
Und dass ein Gott in die Geschichte des Menschen hinabsteigt, ist ja auch einzigartig in der Menschheitsgeschichte. Mhm. Ein Gott verändert sich. Ein Gott wird Mensch. Und das muss man erst mal verstehen. Das ist auch etwas, was wir Menschen gar nicht so greifen können. Wie kann ein Gott Mensch werden?
Ja. Und dann noch sterben.
Und dann sterben.
Wie kann Gott sterben, war ja eine große Frage.
Genau.
Und kann Gott sterben? Er kann ja nicht sterben.
Die Quelle des Lebens. Wie kann die Quelle des Lebens sterben? Genau. Nicht? Das sind große Fragen, mit denen man gerungen hat. Ja. Und man hat irgendwie auch im Text, den wir dann haben, nach Antworten gesucht. Ja, wie stellt sich dieser Gott im Text dar? Er kommt in unsere Geschichte, er ist da, er begegnet uns auf Augenhöhe. Was machen wir damit?
Und das Ziel ist ja, also auch heute in unserem Gespräch, ist ja nicht, dass wir die ganze Geschichte der Dreieinigkeit der philosophischen Diskussion nachzeichnen. Das schaffen wir ja gar nicht. Aber es gibt ja Menschen, die haben damit Schwierigkeiten und sagen eben genau das, was du gesagt hast. Ja, die Dreieinigkeit ist eine Erfindung in der Kirchengeschichte, die gar nicht biblisch ist. Und ich denke, es ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir heute mal versuchen, da reinzuschauen in das, was das Dokument des Glaubens, die Bibel, sagt, ob wir tatsächlich, wenn auch nicht das Wort, aber vielleicht den Gedanken oder die Grundlagen dafür, dass man eben diesen Begriff Dreieinigkeit geschaffen hat, ob es das liefert. Auch.
Und da ist natürlich wichtig, weil du das gerade erwähnst, nochmal, dass das Wort ja nicht da ist. Ich muss von meinem Denken her bereit sein, zu akzeptieren, dass es ein bestimmtes Wort oder eine Bezeichnung für einen Zustand, für einen Umstand nicht gibt, dieser Umstand aber trotzdem real ist. Das muss ich erstmal innerlich akzeptieren, dass das möglich ist. Also ich kann mich nicht daran aufhängen und sagen, das steht nicht in der Bibel, also gibt es das auch nicht. Ja? Sondern es geht um Konzepte, die tatsächlich dann eine Bezeichnung gefunden haben, wie du ja schon gesagt hast, Dennis, man hat da versucht, irgendwie eine Bezeichnung zu finden, aber ich muss gedanklich bereit sein, das auch zu akzeptieren.
Aber jetzt nehme ich mal das Konzept und fange mal mit einem Text an. Ich würde euch gerne mal bitten, 5. Mose Kapitel 6 aufzuschlagen. Das ist ja, wir haben vorhin vom Glaubensbekenntnis gesprochen. Ich glaube, es gibt das Glaubensbekenntnis Israel, das Schema, höre Israel. Das ist so das, glaube ich, der Standard, der Kern des israelitischen Glaubensbekenntnisses, schon hier in dem fünften Buch Mose deutlich gemacht, 5. Mose Kapitel 6, Vers 4. Und hier heißt es ja eindeutig, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und da kann man ja sagen, ja, das ist doch klar, es gibt nur einen Gott, ja, den einzigen, alleinigen. Ja. Haben wir da was falsch gemacht, wenn wir jetzt von Dreieinigkeit sprechen oder von mehreren Göttern oder von mehreren Personen? Das klingt ja zumindest mal recht eindeutig als ein Gott.
Sozusagen. Ja, da haben die Pharisäer im Neuen Testament ihre Schwierigkeiten gehabt, als Jesus kam und den Anspruch erhoben hat, er kann wie Gott Sünden vergeben. Da haben sie ihm Blasphemie unterstellt. Ja, also das sehe ich als die Krux an. Jesus hat einen Anspruch erhoben, der in der Bibel verankert ist im Neuen Testament. Und mit dem müssen wir umgehen.
Das ist ja genau die Wurzel von dem allen, ist das, was Jesus über sich selber ausgesagt hat. Also das, was er gemacht hat. Ja, Sünden vergeben, kann nur Gott alleine. Und dann im Johannesevangelium die ganzen Ich-Bin-Worte oder wo er sagt, ich und der Vater sind eins. Das sind Ansprüche, mit denen die junge Gemeinde erstmal sich in ihrem Umfeld bewähren musste und auch sich selber darüber im Klaren werden musste. Also bei dem Thema Dreieinigkeit geht es im Zentrum um Jesus Christus.
Eigentlich schon, ja.
Genau, und wenn man hier den hebräischen Begriff hernimmt, der hier mit der Herr allein übersetzt worden ist, das ist ja Echad. Und das kommt auch in 1. Mose 2 vor, in Bezug auf Mann und Frau. Die sind auch Echad, aber sind zwei Individuen, die sich begegnen. Jeder behält seine Persönlichkeit. Also dieses Echad im Hebräischen lässt viel Spielraum. Das begrenzt sich nicht nur auf ein Individuum oder einen Menschen. Ja, dass zwei Menschen können Echad sein, drei Menschen können Echad sein, eins sein. Das ist vielleicht so ein interessanter Gedanke hier in Bezug auf das hebräische Wort, das hier verwendet wird.
Ja, vielen Dank. Das hilft ja schon mal zu erklären, warum man nicht in diesem Konzept des Eins an einen, wie soll ich sagen, digitalen Zustand denken muss. Eins, Null. Ja? Also entweder bist du eins oder es ist nicht mehr eins. Ja? Also dieses Konzept des Echad zeigt ja, dass eine Gruppe oder verschiedene Individuen zusammengenommen werden können, dass das auch eins sein kann, wie Mann, Frau. Ich finde auch, weil du es schon gesagt hast, in der Genesis, im ersten Buch Mose, ja schon Anklänge dazu, dass Gott selber hier eine gewisse Pluralität zu haben scheint, also im Schöpfungsbericht. Ich lese gerade mal die ersten Verse aus der Bibel, die hier uns gegeben werden, also in den ersten Versen, Kapitel Mose, 1. Mose 1, Kapitel 1 und 2. Im Vers 2 heißt es ja, dass Gottes Geist über dem Wasser schwebt. Und dass Gott dann sprach in Vers 3. Also für mich sind das so Hinweise. Und dann spricht er auch, wie du schon angedeutet hast, in Kapitel 1, Vers 26, vom Plural. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Und dann kommen hier...
Da hat er nicht die Engel gemeint, ne?
Also, da hat er nicht die Engel gemeint.
Ja, ja. Kein deutlich, Anhaltspunkt dafür,
deutlich,
dass er die Engel
deutlich,
gemeint hat.
Ja, ja. Deutlich. Also du hast schon erwähnt im Vers 27, der Mensch als doppelt, sozusagen Mann, Frau, das Bild Gottes widerspiegelt, ne? Im Bilde Gottes uns ähnlich, ne? Dann zeigt das letztlich, oder wäre meiner Meinung nach vom Text her möglich zu sagen, dass gleich am Anfang der Bibel eine gewisse Pluralität im Gottesbild schon in den Texten vorhanden ist.
Übrigens auch als männlich und weiblich im hebräischen Ruach Femininum. Mhm. Und so wie das ja hier den Text, den du gerade geschildert hast, am Anfang war Gott, ne, schuf Gott und sie schwebte über der Wasseroberfläche, könnte man das jetzt zusammenfassen. Also diese Einheit, die widerspiegelt sich dann im Bild des Menschen. Er schuf sie als männlich und weiblich.
Und was da auch wunderschön ist, ist die Tatsache, dass Gott selbst nicht alleine ist. Gott selbst ist beziehungsorientiert. Er lebt nicht alleine. Mhm. Ja, er lebt auch in Beziehungen. Und wir Menschen sind ja so angedacht wie er. Wir leben auch in einem Beziehungsgeflecht. Beziehungsorientiertheit ist Bestandteil unseres Lebens. Und bricht das weg, dann leiden wir. Dann bricht was ganz, ganz Wichtiges in uns weg. Und wir sehen einfach Gott lebt auch in Beziehungen. Er ist nicht alleine.
Aber das sind halt nur so Hilfsmittel, die wir uns irgendwie zurecht machen, damit wir es irgendwie verstehen. Aber eigentlich ist es ja ein Geheimnis.
Ja.
Ich meine, wir haben das in unserem Erfahrungshorizont ja überhaupt nicht. Mhm. Drei Personen sind eine. Das geht ja nicht. Das funktioniert nicht. Ja, wir sind unterschiedliche Personen. Aber bei Gott soll das jetzt plötzlich anders sein. Und ich glaube, damit haben einfach Leute Probleme, wenn sie das hören. Sie sagen, das geht ja überhaupt nicht. Wie soll das gehen?
Mhm. Aber wenn ich das nochmal aufgreife, Winfried, woran liegt das, dass das Christentum diese vielleicht Undurchdringbarkeit im Gottesbild hat, die meinetwegen im Islam möglicherweise nicht so gegeben ist? Also da scheint Gott recht abgrenzbar zu sein. Also da wird immer gesagt, Gott ist so und so und so und so und er ist einer, hat keinen Sohn und so weiter und so fort. Das scheint sehr deutlich zu sein, sehr fassbar für Menschen. Im Christentum ist das nicht so. Hat das nur Nachteile? Hat das Vorteile? Wie seht ihr das?
Ja, ich glaube erstmal, ich bin auch mal hin und her gerissen. Auf der einen Seite flüchten wir uns gerne in das Mysterium, in das Geheimnis. Wir reden halt von Gott und wir können das nicht begreifen. Dann machen wir eben zu und sagen, wir sind zu blöd dafür und dann gehen wir nach Hause. Und, also das ist immer das eine, was immer sehr schnell kommt, ist halt ein Geheimnis und so. Aber es gibt ja auch die Leute, die möchten gerne Geheimnisse erforschen. Mhm. Ja, und ich glaube, dazu werden wir auch immer aufgefordert. Und Gott offenbart sich als Offenbarer. Ja. Also als jemand, der Geheimnisse preisgibt, der möchte, dass wir was über ihn erfahren. Jesus beschreibt sein ganzes Programm so, als ich möchte euch doch zeigen, wie Gott ist. Also nicht aufgeben darin. Und das Zweite, was mir dabei auffällt, ist, dass wenn man das zu sehr abgrenzt, sagt er, ist eben so groß und allmächtig und allwissend und was wir da alles so an Attributen zuschreiben, dann wird Gott irgendwann auch schnell zum Objekt. Also zu unserem Studienobjekt. Dann sitzen wir hier zusammen, packen ein paar Bücher hier in die Mitte und wir studieren Gott und haben noch die Bibel als seine Offenbarung. Und dann sitzen wir wie vier Wissenschaftler um ein Mikroskop stehen. Und das wäre wieder auch eine Negation dessen, was Gott ist, der ja, wie wir gerade gelesen haben, uns gemacht hat und nicht das Objekt unseres Studiums ist im Sinne der Erkenntnistheorie nach dem Motto, wir sind so schlau, wir können das alles umreißen. Und das ist die Spannung, in der ich mich immer wieder befinde, zu sagen, auf der einen Seite, ja, ich kann das nicht alles begreifen, ich will es aber begreifen. Ich will aber auch nicht so arrogant sein, zu sagen, jetzt habe ich es begriffen und kann es dir erklären.
Ja, und vor allem, weil Gott ja tatsächlich, wie du richtig sagst, jemand ist, der sich gerne offenbaren will. Natürlich immer mit der Einschränkung, dass wir sehr begrenzt sind in unserer Aufnahmefähigkeit, in unserem Begreifen. Aber wenn ich zum Beispiel im Neuen Testament, Paulus spricht vom Mysterium. Wir sehen das eigentlich im Allgemeinen als den Erlösungsplan. Ich glaube aber, dass da noch mehr dazu gehört. Es ist einfach, auf deine Frage zu sprechen zu kommen, ich glaube, es ist dieses Kommen von Jesus. Und Jesus kommt und sagt, ich zeige euch jetzt, wie Gott ist. Das ist eine Horizonterweiterung. Mhm. Und Jesus will sagen, Gott ist eben nicht nur der, der da oben sitzt und allmächtig und allwissend ist, sondern es ist einer, der euch nahe kommt. Ich zeige euch jetzt den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und ich glaube, das ist das Besondere am christlichen Glauben. Mhm. Dass wir uns nicht beschränken auf eine statische Geschichte, ja, Gott ist der, sondern dass eine Horizonterweiterung passiert. Und das ist eigentlich das Geheimnis, in das wir ein Stück weit eindringen dürfen, weil die Bibel uns das nahe bringen will.
Mhm. Und auf der anderen Seite wäre mir aber trotzdem zu wenig, Winfried, zu sagen, naja, im Neuen Testament, da haben wir es jetzt. Ja? Also jetzt zeigt uns Jesus mal, wie es ist. Mhm. Also natürlich ändert sich die Offenbarung Gottes und wir kriegen einen Überblick und wir bekommen mehrere bessere Einblicke durch Jesus und so weiter. Und trotzdem glaube ich, dass Gott ja der gleiche ist im Alten Testament wie im Neuen. Ne? Also Gott ändert sich ja von seiner Person her nicht und von seinem Wesen her nicht. Und ich frage mich, gibt es nicht im Alten Testament schon Hinweise darauf, dass Gottes, das Wesen Gottes eben ein Stück plural angelegt ist. Ja, du hast eben schon die Sache mit dem Echad ausgeführt. Dass es eben Hinweise gibt, dass Gott in mehreren Personen handelt, sozusagen. Ja? Also, und dass das im Neuen Testament gar nicht so radikal ist, der Bruch, wie es vielleicht aussieht. Das
ist schon proleptisch, ist, wie ja, die Theologen so schön sagen.
Ja. Oder manche sprechen ja von Vestigiae Trinitatis, also sozusagen Anzeichen oder Hinweisen darauf, dass es sowas gibt.
Ja. Also mir persönlich fällt da der Prophet Jesaja ein, wenn ich so mal den Text als Endprodukt betrachte und mich nicht auf die Diskussion jetzt einlasse, wer hat das geschrieben und wann ist der Text entstanden. Da sehe ich durchaus die drei. Mhm. Ja, ich sehe das Kind, das uns gegeben ist, der Sohn, der uns gegeben ist, der meiner Meinung nach später zum Knecht wird und sein Leben gibt. Mhm. Ich sehe auch Gott, den Vater. Jesaja 63, nicht? Du bist unser Vater. Und der Autor wünscht sich, dass dieser Gott, der oben wohnt, im Himmel runterkommt. Und dann sehe ich aber auch den Geist, auch in Jesaja 63. Ja, du leitest uns durch deinen Geist, du hast uns durch deinen Geist durch die Wüste geleitet. Also ich sehe da im Propheten Jesaja schon irgendwo drei Personen am Werk, alle für den Menschen, aber ich lese natürlich den Text aus dem Blickwinkel des Neuen Testamentes. Ich habe meine Grundannahmen und ich gehe mit diesen Grundannahmen an den Text. Das muss ich offen zugeben.
Und deshalb wird er ja der Evangelist des Alten Testaments genannt, weil er tatsächlich schon so viel auf Jesus hindeutet und erklärt. Ja, und gerade den Text, den du erwähnt hast gerade, ein Sohn ist uns gegeben. Wie heißt er denn?
Ja.
Er heißt ewig Vater.
Ja.
Friede fürst und so weiter.
Genau.
Also wird ja schon angedeutet, da ist eine besondere Einheit zwischen den beiden.
Das kann kein normaler Mensch sein.
Ja. Man kann dann natürlich jetzt sagen, ich sehe das durch die Brille des Neuen Testaments, aber das Neue Testament hatte ja noch nicht die Brille des Neuen Testamentes. Ne? Also und bislang war es ja bis vor etlichen Jahren in der neutestamentlichen Forschung, da dachte man ja irgendwie, diese ganze Dreieinigkeitsgedanke, der kommt eben dann entweder aus dem Kyrios-Gedanke, weil der Kaiser dann eben verehrt wurde oder andere Gottheiten als Kyrios bezeichnet wurden und so weiter. Und das ist einfach sei im Text noch nicht angelegt, aber wir sehen das im Neuen Testament heute, das hat sich völlig umgekehrt, auch unter den Neutestamentlern. Wenn wir heute einen Text lesen in 1. Korinther, ich habe es hier zufällig schon markiert, weil ich darauf weil Jens eben das Schema Israel zitiert hat. Höre Gott, dein Gott ist einer. Und das hat Paulus auch im Hintergrund. In 1. Korinther 8, Vers 6, da geht es ihm eigentlich um Umgang in der Gemeinde, Götzen, Opfer, Fleisch, so ganz praktisch theologische Dinge. Und da erinnert er seine Leute daran, wir aber wissen, dass es nur einen Gott gibt. Also er ist ja Jude.
Den
für ihn
Vater.
Ist das den Vater, der alles erschaffen hat und für den wir leben. Bis jetzt alles in Ordnung. Und jetzt geht's weiter. Und es gibt nur einen Herrn, Kyrios, Jesus Christus, durch den Gott alles erschaffen hat und durch den wir leben. Also wieder nochmal wörtlich dann hier sagt, er redet also von einem und zieht jetzt Jesus in diese Einheit mit hinein. Und da sehen wir schon, im Neuen Testament reflektiert ist das Alte Testament. Und es ist nicht nur etwas, was nachher draufgesetzt wurde, sondern Paulus zitiert das. Jesaja, wenn Paulus, wahrscheinlich auch ein Zitat, diesen großen Hymnus da zitiert, er war Gott und nahm Knechtsgestalt an, Philipper 2. Mhm. Dann endet er damit alle Knie sich beugen vor Gott. Das ist ein Zitat aus Jesaja. Mhm. Also er sieht sich da schon in dieser Tradition. Also welche Brille hatte Paulus auf? Weil die Brille des Neuen Testaments konnte es ja nicht sein. Das war ja selber. Ne? Also er hatte schon ganz klar das auch gesehen.
Und da ist es halt hilfreich zu wissen, wie das hebräische Denken funktioniert und dass das sehr stark mit Parallelismen arbeitet. Und das haben wir hier wieder im Korinther, den du gerade zitiert hast. Jemand anders, der anders drauf ist und der diese Hintergrundinformation nicht hat, der würde jetzt sagen, naja, da steht vom einen Gott und dann steht noch von einem Herrn. Das sind zwei unterschiedliche Leute. Das muss ja nicht unbedingt ein Gott sein. Aber wenn man weiß, wie das Denken im Biblischen funktioniert hat, dann ist es völlig klar, das ist parallel gedacht.
Ich sage zweimal das Gleiche
ganz
eigentlich
genau.
Mit unterschiedlichen Worten oder Konzepten.
Ja,
genau. Und interessant ist auch, dass ich zum Beispiel jetzt diese drei auch in Römer 8 wiederfinde. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Der Geist verwendet sich für uns mit unaussprechlichem Seufzen. Und wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Also Paulus greift auch die drei auch wieder anknüpfend natürlich ans Alte Testament auf, nicht? Und spricht von diesen dreien als ein Gott, der sich für uns verwendet, ja, der für uns da ist und uns wiederherstellen möchte. Also der Text gibt schon Spuren oder legt schon Spuren da, die von diesen drei sprechen.
Die man zwar nicht so auslegen muss, ja, wie du schon sagst, aber die man durchaus in diese Richtung verstehen kann. Ja. Ich nehme gerade den Jesaja, weil du jetzt darauf verwiesen hast. Jesaja 6, Vers 3 ist ja diese ganz bedeutende Szene in Jesaja 6, wo er berufen wird zum Propheten von Gott. Und auch hier haben wir ja wieder eine dreifache Heiligkeit. Ja? Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Also warum immer diese besondere Dreierzahl, ja? Wenn es um Gott geht? Ja? Das ist für mich auch schon so ein Hinweis, wo ich sage, da ist im Alten Testament schon ein Gottesbild angelegt, das dann später mit dem Begriff der Dreieinigkeit gefasst wird. Letztlich natürlich nicht in der Bibel vorkommt, der Begriff, aber der Gedanke, diese Pluralität, die ist da, die finde ich hier, in dem Fall jetzt bei Jesaja.
Aber da musst du eben auch bereit sein, das nicht nur als Rhetorik zu sehen.
Richtig.
Ja, und zu sagen, naja, die haben halt so geredet, die haben so gelobt, ja, im Himmel. Heilig, heilig, heilig. Nicht nur zweimal, sondern dreimal. Heute in Werbetexten wissen wir auch, der Dreierschritt ist ganz wichtig, ne, der wirkt einfach auf die Menschen. Das ist nicht nur Rhetorik, sondern da ist tatsächlich ein Hintergrund da. Wenn ich dafür offen bin, dann kann ich solche Dinge auch sehen.
Das Spannende ist ja auch, dass im Neuen Testament, ihr habt es schon angedeutet, ja oft auch Bezug genommen wird aufs Alte. Ja? Und dann wird das eben so gedeutet. Und da habe ich dann keine Handhabe mehr zu sagen, naja, es ist halt Zufall. Ja? Ja. Es ist halt das dreimal gewesen. Ne? Ja. Sondern wenn im Neuen Testament Texte genannt werden, die deutlich machen, dass das die Neuen Testament-Schreiber so verstanden haben, dann ist es für mich recht eindeutig. Also nehmen wir ein Beispiel mal aus Matthäus Kapitel 3. Die Taufe Jesu ist für mich ein deutliches Beispiel auch. Mhm. Also lese mal Matthäus Kapitel 3, Vers 16. Und ich verknüpfe das dann mal mit dem Jesaja-Text. Ja, also in Matthäus 3, Vers 16 heißt es hier, als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und dann kommt die Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das heißt, hier haben wir den Geist Gottes materialisiert als Taube, und der ist getrennt von Jesus. Und parallel dazu, also
es geht gleich weiter. Danach führte der Geist Jesus in die Wüste. Also ja. Er spielt immer mit dieser Austauschbarkeit der Begriffe und den unterschiedlichen Aspekten.
Und ich finde die Parallele zu Jesaja 42, Vers 1 relativ deutlich, weil das hier sozusagen die Worte sind, die Gott in Vers 17 spricht. Ja, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe und so. Und das sagt er in dem Gottesknechtslied, in Jesaja 42, sagt er auch, siehe mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Spricht der Vater, also Jahwe in Jesaja 42, von seinem Gottesknecht sozusagen, ne? Mein Geist. Und hier wird deutlich, das ist der Heilige Geist im Neuen Testament. Also das ist für mich ein sehr deutlicher Bezug auf Jesaja, der letztlich nahelegt, das ist im Alten Testament in Jesaja zwar so angelegt, aber das Neue versteht das tatsächlich. Von daher ist für mich die Richtung schon vorgegeben ein Stück weit.
Mir fällt dazu auch der Psalm 107 ein, weil wir gerade gesagt haben, dass der Geist Jesus in die Wüste führt oder der Geist auf Jesus herabkommt. Und im Psalm 107, Vers, da muss ich gerade den Vers suchen, ich glaube Vers 20, Psalm 107, Vers 20, das reiße ich jetzt aus dem Kontext, da heißt es, er und dahinter steht der Herr, sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. Das ist jetzt die Schlachterübersetzung. Aber dieser Satz, er sandte sein Wort und machte sie gesund, für mich klingt das so ein bisschen ans Neue Testament an. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also man könnte fast sagen, Gott sendet sein Wort. Also er sendet auch jemanden, der dann kommt. Nicht? Ich meine, das ist jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht, aber ich finde das hier interessant. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Das Wort, das hinabsteigt, das Fleisch wird, das einer von uns wird. Also auch jemand, der gesandt werden kann. Ja, der kommt. Und hier sendet der Herr.
Warum meint ihr, ist das denn, also vielleicht im jüdischen Glauben nicht mehr so präsent, dass hier im Alten Testament bereits solche Hinweise auf eine Pluralität da sind? Also ich habe den Eindruck, dass die Dreieinigkeit eine spezifisch christliche Formulierung des Gottesbildes ist.
Also ich würde erst mal sagen, geschichtlich geht ja die Formulierung, diese großen Formulierungen im 3., 4. Jahrhundert, gingen ja einher mit der Abgrenzung von Judentum und auch mit der Ablehnung vom Judentum. Also da kann man ja nicht nur sagen, da ist ja alles super gelaufen, sondern gerade an der Schwelle zum 4. Jahrhundert, wo dann das Christentum zur Staatskirche wird, bemühen sie sich ja eifrig darum, ihre jüdischen Wurzeln zu verdecken oder abzulehnen. Das heißt, geschichtlich gesehen kann ich schon verstehen, dass Juden den Eindruck haben, mit diesem dogmatischen Trinitarismus geht auch der Antisemitismus oder Antijudaismus erstmal einher. Damals. Das war ja auch geschichtlich, ist auch so nachweisbar, ist auch eine sehr tragische Entwicklung der Kirchengeschichte, dass man eigentlich meinte, sich nur etablieren zu können, indem man sozusagen nicht nur auf den Schultern der anderen bewähnte, sondern so tat, als ob darunter jetzt gar nichts mehr sei. Und insofern habe ich geschichtlich gesehen völliges Verständnis davor. Muss man natürlich vorsichtig sein, dass man nicht irgendwie einfach die eigene Interpretation des Alten Testaments durch das Neue Testament gesehen irgendwelchen Leuten da einfach vortischt, ohne sich bewusst zu sein, dass das ja auch eine Wirkungsgeschichte hat, die nicht immer toll war. Obwohl der Gedanke an sich um Gott geht und wir eigentlich ja am Wesen Gottes sind und Jesus uns da ein Evangelium der Liebe und des Friedens gegeben hat, Das ist schon eine große Katastrophe, dass das so aus dem Ruder gelaufen ist.
Also die Geschichte ist sicher, oder gerade der Antisemitismus in der Christenheit ist sicher eine Tragik, eine Tragödie sozusagen. Ja,
absolut.
Ich will die gar nicht kleinreden und ich glaube, das ist durchaus eine Sache, die man immer wieder aufarbeiten muss. Aber könnte es auch sein, dass auch ein umgekehrter Abgrenzungsprozess stattfindet?
Natürlich, natürlich, absolut. Die Juden haben Jesus nicht als Messias akzeptieren können und haben sich im Grunde genommen von dieser Horizonterweiterung ausgeschlossen, von der ich vorhin gesprochen habe, Horizonterweiterung in Bezug auf das Bild Gottes, wer Gott tatsächlich ist. Wenn ich Jesus nicht akzeptieren kann als den, der er tatsächlich ist, nämlich als Gott selbst, der zu uns gekommen ist, dann habe ich mich selber eingegrenzt und dann maure ich mich ein und dann kann ich nur noch auf dem Monotheismus bestehen und sagen, alles andere ist Fehlgötterei und die Christen sind auf dem Holzweg. Das ist so sicherlich damit gekommen, ja.
Also im Judentum gibt es den Geist natürlich schon, Ruach HaKodesh, aber das ist im Judentum einfach nur eine Kraft Gottes, die von Gott ausgeht. Ja. Also es ist keine separate Person. Und ein Jude würde natürlich die Knechtslieder, die im Jesaja sind, anders interpretieren. Das ist klar, sie sehen sich da selber drin, ihre eigene Geschichte. Von daher habe ich vorhin von den Grundannahmen gesprochen. Die sind hier schon wichtig und wir haben sie alle. Wir gehen alle mit diesen Grundannahmen an den Text. Und die Resultate sind dann natürlich völlig unterschiedlich.
Und ich meine, gerade der Heilige Geist ist natürlich auch ein entscheidender Punkt. Ich glaube, manche könnten noch eine Zweieinigkeit akzeptieren. Ja, also Gott und Jesus Christus, weil das ziemlich klar ist. Aber der Heilige Geist auch noch als Gott, als Person Gottes zu bezeichnen, das muss man auch sagen, mal ganz, ganz banal gesagt, das übersteigt einfach unsere Vorstellungskraft, weil wir ja von Gott Vater und Gott Sohn ein personales Bild im Kopf haben, in irgendeiner Form. Und sei es nur durch Kinderbibeln, wo wir Jesus gesehen haben. Und von Gott Vater wissen wir, er wird als der Uralte bezeichnet, der weiße Haare hat, einen weißen Bart und so weiter. Also wir haben eine Personalvorstellung im Kopf. Aber vom Heiligen Geist haben wir gar nichts. Ich meine, da haben wir eine Taube, da steht aber wie eine Taube. Und in der Apostelgeschichte wie Flammen, wie Feuer. Aber wir haben ja keine Personalvorstellung in irgendeiner Form. Ja, es sei denn, wir haben das Buch Die Hütte gelesen, wo der Heilige Geist so als Asiatin, glaube ich, dargestellt wird, so als sanfte Person. Aber das ist ja Fiktion. Ja. Das gibt es in der Bibel ja nicht.
Wir stoßen ja immer an unsere begrifflichen Grenzen. Und jetzt haben wir mehrmals das Wort Person gehört. Und das ist ein sehr unglücklicher Begriff. Das wissen wir aus der Übersetzungsgeschichte dieses Begriffs, die zu uns gelangt sind. Wenn wir heute von einer Person sprechen, dann ist das was anderes als das altkirchliche Personnamen, was wiederum einfach nur eine Übersetzung war von einem griechischen Begriff, der nicht das bedeutete, was wir heute sagen, wenn wir zum Beispiel reden von einer juristischen Person oder sowas. Er meinte im Grunde genommen eher eine Besonderheit. Ja, nicht eine umrissene Person, wie wir das benutzen, sondern eine Besonderheit. Hypostasis oder was, das sind ja alles große...
Aber Eigenständigkeit.
Kann man, so eine Eigenständigkeit. Besonderheit ist eine gute Übersetzung davon. Und das macht dann auch deutlich, dass in allem Gott ist, aber Gott sich auf unterschiedliche Weise offenbart und dazu eben die Freiheit hat, sich auf unterschiedliche Weise zu offenbaren. Und ich habe das schon erlebt, dass das in der Praxis wirklich große Folgen haben kann. Als mir jemand mal sagte, ich bin jetzt Antitrinitarier, ich habe das studiert und kam dann und hat mir dann da irgendwie ein Dokument, 70 Seiten, lauter Zitate zusammengestellt. Und am Ende habe ich ihm nur diese Information gegeben und gesagt, okay, das ist eine tolle Zusammenstellung, die du hast, aber sie fußt alle auf einer Definition von Person, die neuzeitlich ist und aufgeklärt ist, die aber in der Kirchengeschichte nicht ihre Wurzeln da hat. Und das war wirklich so ein Erkenntnisgewinn nach dem Motto, aha, daran hängt das jetzt erstmal. Das sind wieder auch Konzepte, die wir in uns tragen und mit an den Text bringen.
Absolut.
wenn ich sage, das nehme ich jetzt persönlich, weil ich eine Person bin.
Absolut. Also dieser Personenbegriff ist sehr, sehr speziell und natürlich auch im Laufe der Geschichte eine Verwandlung ist einer Verwandlung unterlegen gewesen. Ne? Also du hast andere Personenbegriffe vielleicht in der frühen Neuzeit, in der Antike, als jetzt heute. Ne? Also deswegen muss man immer definieren, was meint man denn?
Das kam doch, glaube ich, aus dem Theaterwesen dort, oder?
Ja, Persona, Maske und so weiter.
Man Personare, da klang man hindurch. Also ja, genau. Das, was man nach außen, war nicht unbedingt das, was dahinter ist. Oder war eine andere Bedeutungsnuance.
Und ich glaube, dass wir da auch nicht viel weiterkommen, wenn wir da jetzt versuchen, eine Definition zu finden. Aber man könnte vielleicht sagen, es ist das eigenständige Handlungsobjekt. Ja? So das, was wir unter Person verstehen. Also das ist so ein eigenständiges Handlungsobjekt. Und ich glaube, das finden wir auch in der Bibel, was Gott angeht. Oder die drei Personen der Gottheit.
Ja, ich finde schon wichtig, dass wir das zumindest festhalten, dass wir nicht einfach unter unseren Begriffen operieren, weil de facto, das sage ich jetzt mal als Pastor aus der Praxis, der Vorwurf des Drei-Götter-Glaubens, ja, wenn ich in die Praxis der Gemeinde, die Gebetspraxis und was wieder geredet wird, dann sage ich schon manchmal, eigentlich handeln und reden viele genau so. Also dieses In-Eins-Denken ist nicht so ausgeprägt, wenn dann der liebe Herr Jesus bemüht wird und manchmal auch in der Seelsorge man hört, mit Jesus kann ich mehr anfangen als mit Gott und solche Sachen. Da finde ich schon, wenn ich uns verorten müsste, vor allen Dingen im Freikirchlichen, ist der Vorwurf des Drei-Götter-Glaubens, wenn man in die Vorstellungswelt geht, der Leuten, da sind sie eher zu Hause, so bewegen sie sich eigentlich. Wenn man sie dann dogmatisch danach fragt, gut, dann kommen auch ein paar Statements. Aber warum ist das so, dass wir dann in der Praxis am Ende doch so tun? Und daher haben es natürlich dann Leute, also wie die Muslime, die uns hören und kennenlernen, die sagen dann, die hören sich das an und sagen, dann war bei euch im Gottesdienst, am Ende habt ihr doch irgendwie mehrere Ansprechpartner da gehabt, oder?
Ja, aber die Frage ist, wie man dem entgeht. Ne?
Ja.
Es ist einfach eine Tatsache. Ich meine, wir merken ja auch, wir beten eigentlich nicht zum Heiligen Geist. Also ich höre das sehr, sehr wenig. Gibt zwar manche, die da so dann mutig vorangehen wollen und sagen, vom Heiligen Geist singen wir, aber wir beten nicht direkt zu ihm. Was ja wahrscheinlich auch mit einer Rolle zu tun hat, da sind wir noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen, dass die drei Personen der Gottheit, wenn wir jetzt mal diesen Begriff verwenden, unterschiedliche Rollen haben. Was natürlich auch wieder nicht unproblematisch ist, weil es hat ja auch in der Kirchengeschichte den Modalismus gegeben, ja, wo also jeder Person nur ein bestimmter Modus war, ja, von einem Gott. Da hat man versucht, sich zu retten auf den Monotheismus und dass man da bleiben kann, das sind ja nur modale Erscheinungsformen, was ja die Sache auch nicht trifft. Mhm. Ja. Aber ich denke, die Problematik ist schon darin, dass hier eine Offenbarung von Gott geschieht, die so tiefgründig ist, die es aber, ich würde mal sagen, sich bemüht, uns begrenzten Menschengehirnen das irgendwie zu vermitteln. Und allein, dass Gott Vater und Gott Sohn da ist, zeigt ja, hier soll etwas in unseren Erfahrungshorizont hineingenommen werden, womit wir was anfangen können. Ja, die Leute sagen ja dann auch, ja, der Sohn, der kann ja nicht gleichzeitig mit dem Vater existieren. Der muss ja danach kommen, weil das in unserem menschlichen Erfahrungshorizont so ist. Mhm. Söhne kommen nach ihren Vätern, werden von den Vätern gezeugt. Da stoßen wir auch schon wieder an Grenzen. Jesus ist tatsächlich von ewig her Gott. Ja, also da stoßen wir einfach an Grenzen in unserem eigenen Begreifen.
Aber das zeigt auch schön, dass wir hier im Westen auch von unserem Denken geprägt sind. Wir brauchen Kategorien und alles muss abgeschlossen sein. Es darf keine Ränder haben. Alles muss wirklich in eine Kiste passen. Das zeigt auch, wie begrenzt wir sind. Ich meine, die Autoren der Heiligen Schrift, das sind Semiten, das sind Orientalen. Die haben da nicht so ein Problem mit. Wir müssen dann mit unseren Begrifflichkeiten kämpfen, mit den Definitionen und Rollen nicht. Und alles muss abgegrenzt sein. das ist vielleicht auch manchmal so ein Stolperstein, wenn wir diese biblischen Texte lesen, die einfach anders ticken. Ja, oder die einfach kein Problem damit haben, wenn Vater und Sohn gleichzeitig existieren von Ewigkeit an. Aber wir ringen damit. Und wir sind nun mal in unserer Kultur, das ist auch legitim, ja, dass wir damit ringen. Das ist völlig in Ordnung. Aber das wollte ich jetzt gerade hier so anmerken, weil ich merke...
Das ist ja wichtig, weil dieses Ausfransen, das ist für uns problematisch. Ja. Obwohl wir merken, viele dieser Texte, auch was ich aus dem Neuen Testament da angeführt hatte, zumindest Philipper 2, dieses Gottesknechtlied da, das sind poetische Texte. Und ich glaube, wahrscheinlich auch Jesaja, viel poetische Literatur. Und wir haben ja auch schon eine Ahnung davon, dass Dinge, die wir nicht einfach in Boxen packen können und in Kategorien und in Definitionen, warum die Poesie uns dort Dimensionen eröffnet, wo wir Gegensätze halten können, Spannungen aushalten. Und das ist auch hier in diesen biblischen Texten. Was mir wichtig ist, dann am Ende, müssen wir es begreifen? Geht es darum, dass wir es begreifen? Oder können wir den Spieß nicht auch umdrehen und sagen, können wir was über Gott begreifen? Weil am Ende... wie eben Jesu Programm auch war, ich will euch was über Gott sagen, wie der ist. So, und dann nehme ich eben das, was ich begreifen kann, um dort weiterzukommen, anstatt mich damit zufrieden zu geben, dass ich sage, endlich habe ich hier die Definition, die ganze Kirchengeschichte packt und wo es dann immer passt und zu jeder Situation, weshalb dann ich natürlich auch ein bisschen skeptisch bin bei Sachen wie Rollen. Genau. Auf der einen Seite kann das hilfreich sein, auf der anderen Seite Rollen dienen dann auch, wenn man dem Wesen Gottes Rollen zuschreibt, sind wir ratzfatz dabei, dass wir es auf den Menschen übertragen.
Das ist auch problematisch.
Und dann haben wir die Frau wieder an den Herd gestellt und den Mann als Hirten zu seinen Schafen oder irgendwie sowas. Rollen verleiten dann wieder
zur Abgrenzung, zu Einschränkungen.
Ja, Leute auch diesen Rollen
sind zuzuweisen. Die Karikatur, ne?
Passiert ja.
Okay. Genau. Aber trotzdem, es gibt ja auch in den nicht poetischen Texten gewisse Ambivalenzen, die Leute, die mit Reinigkeit Schwierigkeit haben, ja auch nehmen. Also nehmen wir mal das Beispiel Jesu. Ja? Ich habe hier ein Beispiel aus seinem frühen Leben. Markus Kapitel 2 wird berichtet, dass er hier unterwegs ist und beziehungsweise Kapitel 1 ist das so, noch sogar noch Vers 35, dass er nach einem Heilungstag, sehr anstrengenden, frühmorgens aufgestanden ist und dann hinausgehen an einen einsamen Ort und betet. Und diese Begebenheiten haben wir ja öfter, dass Jesus zum Vater betet, dass er von meinem Vater spricht und so weiter. Und dann stellen natürlich Christen auch die Frage und sagen, ja, wie kommt denn das, wenn Jesus selber Gott ist? Wieso steht er dann in so einer Abhängigkeitsbeziehung zum Vater, die wir ja als Menschen auch haben? Wieso spricht dann Jesus von seinem Vater und betet zu ihm? Alles das, was wir als Menschen auch mal, als Nichtgötter sozusagen. Ja? Wie kommt das, wenn er selber Gott ist, dass er das hier so tut?
Also ich glaube, dass das Gottesbild, das Jesus uns vermitteln will, das zerstört ja auch viele Götzenbilder. Und eines dieser Götzenbilder ist, Gott ist völlig unabhängig. Gott ist immer mächtig und Gott ist immer stärker als alle anderen und er weiß es auch immer besser und er regiert sozusagen durch Macht, ja, weil er diese Macht hat. Und alles im Leben Jesu bis hin natürlich zum Höhepunkt seines Dienstes, dass er sich selber dann aufgibt und für uns und stirbt, will uns sagen, nee, das ist Gott nicht. Ja, er kann auch auf Macht verzichten. Er kann auch durch Liebe gewinnen. Und Jesus zeigt uns damit, Gott ist in sich auch abhängig von sich selber. Also er weiß, genauso wie wir dann auch später die Diskussion haben, wie wer hat sich eigentlich wem untergeordnet und wie ist denn biblische Unterordnung gemeint. Und ich glaube, dass was am nächsten kommt, ist, dass Unterordnung auch ständig in Gottes Wesen passiert. Ja? Jesus ordnet sich Gott unter. Und wir haben aber auch andere Berichte, wo man das Gefühl hat, Jesus macht was und Gott sagt, ja gut. Ne? Also dieses in sich sein. Und ich glaube, letztendlich will uns diese Trinitätslehre gar nicht so sehr in die Philosophie und in die eigene Ratlosigkeit führen, als in das Herz Gottes, der sagt, ich bin Liebe. Und Liebe braucht ein Gegenüber. Das habe ich in mir schon, das ist Teil meines Wesens. Deswegen sagt das Neue Testament, 1. Johannes, Gott ist Liebe. Ja? Und das ist jetzt nicht nur so ein romantischer Begriff nach dem Motto, super, alles Blümchen da oben und so, sondern in sich weiß er, was es heißt, eben nicht auf Macht aufzubauen, sondern auf gegenseitige Achtung und aufeinander Acht geben. Und deswegen ist das für mich kein Widerspruch, dass Jesus sagt, ich mache das, was ich schon seit Ewigkeiten gemacht habe. Ich bin im Kontakt. Ja. Ich kommuniziere, ich gleiche mich ab. Ich bin auch abhängig von Gott.
Und das entspricht ja auch dem, was wir vorhin gelesen haben im 1. Mose, lasset uns Menschen machen, was darauf hindeutet, hier geschieht schon auf der Ebene Gottes eine Kommunikation, eine Beratung. Und als dann Jesus Mensch wird auf dieser Erde, hat er diese Beratung natürlich weitergeführt. Und ich finde es interessant, dass Jesus dann nicht so für ein paar Stunden in den Himmel verschwindet, weil er sich mit seinem Vater beraten muss, sondern er ist hier auf der Erde, er ist Mensch und er betet. So wie er auch uns Menschen gelehrt hat, zu beten, Verbindung zum Vater aufzunehmen. Also es muss mit seiner Erniedrigung, seinem Menschsein zusammenhängen, dass er dann mit dem Vater auf diese Art und Weise kommuniziert.
Und ich meine, der Hebräerbrief sagt ja im ersten Kapitel, dass alles in Christus geschaffen wurde. Also er ist auf der ersten Seite der Schrift da. Ja? Elohim, dieser transzendente, große Gott, der aber im zweiten Kapitel der beziehungsorientierte Gott wird, Staub aufliest, den Menschen formt, ihm etwas schenkt. Und der Hebräerbrief sagt aber auch, er ist unser Schöpfer, dieser Jesus, dieser Messias, der kommt, aber er ist gleichzeitig auch unser Bruder. Also Fleisch und Blut, wie wir. Gott bleibt nicht gleich, er verändert sich im Laufe der Menschheitsgeschichte, er wird Mensch, ja, weil Liebe sich anpasst, weil Liebe dem anderen entgegengeht. Und das tut Jesus nicht, er kommt und er ist auch das Bild des unsichtbaren Gottes, das wird Paulus sagen, er ruft uns in Erinnerung, wer wir wirklich sind. Und wir brauchen diese Abhängigkeit zum Vater oder diese Beziehung zum Vater. Ich meine, diese Beziehungsorientiertheit ist angelegt, nicht? Als der Mensch geschaffen wird, das Erste, was er sieht, als er die Augen auftut, das ist sein Schöpfer, der Gott. Gott ist da und wir brauchen diese Beziehung. Jesus brauchte sie auch, als er hier war. Er hat das einfach erlebt, so wie wir es erleben. Ja, er ist auf unsere Stufe runter. Und Beziehung, Liebe, nicht? Die Hierarchie, die auch in Liebe geschehen kann. Im Himmel gibt es Hierarchie irgendwo. Ne? Das ist irgendwo da, aber anders als auf dieser Erde. Und wenn Gott der Vater ist, dann müssen wir auch uns freimachen von all den falschen Vaterbildern, die wir mitbekommen haben im Leben. Ne? Kein Vater ist so wie Gott als Vater. Das ist auch ganz wichtig. Weil viele haben mit dem Vater Probleme. Ne? Das ist so in unserer Welt. Es ist so. Ja. Und da brauchen wir erstmal so wieder diesen leeren Tisch, ja, wo man dann alles wieder drauf baut und diesen Vater neu kennenlernt, also den perfekten Vater, weil er ist ja wirklich unser erster Vater.
Genau. Also kann man sagen, dass diese Abhängigkeitsbeziehung oder dieses Vater nennen, dieses Menschliche, was wir bei Jesus sehen mit Gebet und so, damit zusammenhängt, dass hier einfach Jesus sich selbst in die Rolle des Menschen gebracht hat. Ja? Ja. Du hast ja vorhin den Philipper-Hymnus zitiert, ne? Philipper Kapitel 2, wo es heißt, dass Jesus diese Gesinnung hatte. Kapitel 2, Vers 6, also Jesus Christus, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Also nicht festhält wie so eine Beute, sondern dass er ist Gott gleich gewesen, sagt der Text im Grunde genommen, in Vers 6 hier. Mhm. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Also letztlich sagt der Philipperhymnus hier im Philipperbrief ja deutlich, dass Jesus Gott gleich war, aber eben Mensch geworden ist und das losgelassen hat, seine Göttlichkeit, ja, für diese Zeit, wo er Mensch wurde. Und dann auch natürlich solche Formen annehmen musste, wie wir sie auch haben, um Gemeinschaft mit Gott zu pflegen, mit dem Gebet zum Beispiel und so.
Und ich glaube, das ist der Grund, warum auch gerade Johannes, auch im ersten Johannesbrief, ja deutlich macht, wer erkennt und wer annehmen kann, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, der hat den Sohn, der hat Gott erfasst. Mhm. Ja? Oder Johannes 17,3, ja, ich erkenne Gott, indem ich auch akzeptieren kann, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Ich glaube, das ist wirklich die Krux. Und das ist für mich eigentlich das Faszinierende am christlichen Gottesbild, dass hier etwas Neues offenbart wird, was wir bisher in der Weise, in der Fülle dessen noch nicht erkannt haben. Mhm. Und das macht alles aus. Ja, wenn ich Jesus erkannt habe als Gott, dann habe ich ein anderes Bild von Gott gewonnen. Und das ist dem rein monotheistischen eines Judentums und eines Islam überlegen.
Da sind wir ja jetzt an dem Punkt, wo man sagen kann, was ist denn der dann nicht nur theologische, sondern auch der praktische Gewinn? Das muss ich ja irgendwie übersetzen. Und ich finde, außer der Erkenntnis, dass ich das Wesen der Liebe und damit auch das Wesen der Freiheit Gottes entdecke, weil das bedingt sich ja gegenseitig, kann ich es dann beides übersetzen und da wird es praktisch für mich. Philipperhymnus, du hast es gerade, wir haben es gerade hier gelesen, nur ein paar Verse vorher übersetzt, Paulus ist bereits und sagt, ein jeder achte den anderen höher als sich selbst. Und ich denke manchmal so in der Gemeinde, auch im Alltag, so wenn ich so Konflikte sehe, wenn das so die Grundhaltung wäre, die wir hätten, wo ich dann sagen würde, wirklich, ich habe gelernt, dass du jetzt wichtiger bist als ich oder deine Bedürfnisse wichtiger als meine. Nicht im Sinne der totalen Selbstaufgabe, ich habe keine, aber im Sinne der Gewichtung. Ich gewichte dich mindestens, also immer lieber ein bisschen Stückchen mehr als mich selber. Und ich glaube, dass auch, wo wir vom Semitischen reden, die semitische Gastfreundschaft ist ja auch immer, der Gast ist immer ein Stück über dem Gastgeber und das ist diese einladende Gesellschaft, dann denke ich immer, das wäre eigentlich eine tolle Art des Zusammenlebens, wenn wir das so praktizieren würden. Und da übersetze ich das, weil ich glaube, innerhalb, in sich, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, kann auch immer sagen, du bist wichtiger. Also ich kann mich unterordnen. Und unterordnen wird so eben nicht zu einer psychologisch fragwürdigen Selbstaufgabeübung, sondern zu einer göttlichen Qualität, wo ich sagen kann, das ist Würde, weil ich die Würde im anderen erkenne. Und dann, das kann ich gut übersetzen in Gemeindealltag, in Konflikte, die wir untereinander austragen, weil ich dann denke, oh Mensch, wie ist eigentlich Gott in sich? Vielleicht kann ich davon was übernehmen für die Art, wie wir miteinander umgehen. Also da wird es für mich schon praktisch.
Und das erinnert mich jetzt auch wieder ganz deutlich daran, dass Jesus wirklich frei war. Denn wenn er nicht frei gewesen wäre, dann hätte er den anderen nicht bedingungslos lieben können. Wenn wir uns über die Meinung des anderen definieren oder wenn wir uns wirklich unsere Würde am anderen festmachen, dann sind wir nicht frei, wirklich zu lieben. Und Jesus war frei, der war wirklich von seinem Vater abhängig und konnte dadurch jeden lieben. Und wie gesagt, er wurde nie zum Trittbrett, er hat freiwillig gedient. Das war nie irgendwie zwanghaft. Oder es gibt ja so dieses Helfersyndrom oder so. Das war er nicht. Der hat das gern gemacht und der war immer frei. Und so diese Freiheit, die wünsche ich mir auch für mein Leben. So dieses wirklich frei sein, den anderen lieben zu können, unabhängig von dem, was der andere denkt, tut oder macht. Das ist schon bewundernswert, dass er diese Liebe, die auch der Freiheit entspringt, die man hat.
Und das Tolle ist, dass Jesus dann, bevor er gegangen ist, wieder zu seinem Vater den Heiligen Geist verheißen hat, der genau das bewirken kann. Und der aber mehr ist als nur irgendwie eine unpersönliche Kraft, sondern der tatsächlich auch eine Eigenständigkeit besitzt, der Tröster ist, wie Luther das übersetzt, ja, der zur Seite Gerufene, der Parakletos. Das ist ja ein wunderbarer Gedanke. Das heißt, ich bin nicht auf mich selber geworfen oder muss jetzt traurig sein, weil Jesus nicht mehr da ist und mir Gott nicht mehr so offenbaren kann, sondern da ist der Heilige Geist, der tatsächlich präsent ist und der mir auch jetzt Gott offenbaren kann.
Mhm. Und der Gedanke von Demut und Unterordnung, weil Jesus sagt, freut euch, dass ich gehe, irgendwann, dann kommt der Heilige Geist, der hat noch ganz andere Sachen drauf. Ja. Ja? So reden eigentlich nur Leute, die eine unglaubliche Wertschätzung füreinander haben und sagen können, ich meine, wenn wir wieder griechisch mit unserem Denken drangehen, wieso kann der Heilige Sachen, Geist Sachen, die Jesus nicht drauf hat? Das ist ja, verkennt einfach wieder diese enorme Wertschätzung. Ich sage, das machst du jetzt mal, du machst das bestimmt besser als ich. Mhm. Also das sehe ich da wieder drin.
Mhm. Gibt es vielleicht so als Zusammenfassung unserer Runde für euch so Stellen, wo ihr sagt, da ist für mich das Wesen Gottes, das Wesen der Dreieinigkeit nochmal deutlich sichtbar. Das ist für mich so ein Schlüsselvers oder Schlüsselhinweis aus dem Neuen Testament, wo dieser Gedanke nochmal deutlich sichtbar ist.
Also für mich wäre das eben der große Missionsbefehl in Matthäus 28. Ja. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wo man sich dann unwillkürlich fragt, ist ja immer eine wichtige Frage, die man sich beim Bibellesen stellen sollte, warum steht es genauso da, wie es da steht? Es hätte ja auch anders formuliert werden können. Nein, es ist aus dem Grund formuliert worden, weil das eben tatsächlich wichtig ist. Weil wenn ich getauft werde, dann geschieht das auf die Gottheit, und diese Gottheit besteht aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das schließt diese Offenbarung des christlichen Gottes ein.
Mit ein. Und der Name steht ja nur mehr als nur, ich so nenne jetzt halt mal so die Formel, ja? Ja. Sondern da steht ja die Persönlichkeit und das Wesen und das Wirken dahinter. Ja.
Und damit bleibt es monotheistisch, interessanterweise.
Mir kommt ein Bild aus der Offenbarung in den Gedanken, weil dort ja irgendwie so Johannes sieht in den Himmel hinein und er hat ja die große Thronraumvision im Kapitel 4 und Kapitel 5 und dann sieht er eben Gott und dann wird alles beschrieben, symbolisch, alles groß, wie wir es uns vorstellen, alles großmächtig, viele Engel und alles drumherum. Und in der Mitte dann das Lamm, das aussieht wie geschlachtet, was vorher eingeführt wird als der Löwe. Und da haben wir in diesen ganzen Bildern, so wie das Sanfte und das Mächtige auf einmal zusammenkommt und die Offenbarung ja dann als Buch konsequent das durchdekliniert, dass Gottes Macht eigentlich daran besteht, dass er auf sie verzichten kann und dass er für uns da ist. Also das fand ich wunderbar. Und vom Geist ist da auch die Rede, da ist ja alles...
Genau. Dann zitiere ich noch eine Stelle aus dem Alten Testament, um das Ganze rund zu machen. Das 9. Kapitel im Buch Nehemia finde ich ganz spannend. Ja. Da wird nochmal Gott in den Mittelpunkt gestellt. Du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und ihr Schreien am Schilfmeer erhört. Und dann kommt der Gott des Exodus, der sie rausführt aus der Sklaverei und sie durch die Wüste führt. Und in Vers 20, Nehemia 9, 20 steht dann, und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen. Und dein Manna nahmst du nicht von ihrem Mund. Und als sie Durst litten, gabst du ihnen Wasser. Also der Geist, der gegeben wird, um zu unterweisen. Also da haben wir den Geist, also, der da ist. Ja? Und der Vater, der Gott, der befreit. Du bist der Herr, du allein. Da kommt es nochmal in den Vers 6. Nicht das Tetragramm, der Herr. Ja, und im Pentateuch, wenn man das mal abzählt, man hat Elohim am Anfang, aber ab Exodus 3 beginnt dann, also Adonai, das Tetragramm, das geht in die Höhe von der Anzahl, also dieser beziehungsorientierte Gott, der kommt in all seiner Macht und in all seinem Wesen.
Zum Tragen, ja, wird deutlich. Ja, das heißt, wir haben jetzt sehr schön gezeigt, und ich danke euch für diese bereichernde Runde, dass letztlich dieses Wesen Gottes nicht erst im Neuen Testament als Dreieinigkeit zum Ausdruck kommt, wenn auch der Begriff nicht fällt, sondern dass es von Anfang an der Bibel schon so angelegt ist und dass wir hier eine harmonische Entfaltung haben sozusagen, die uns diese Verbindung, das Geheimnis, aber letztlich auch ein Stück weit Offenbarung dieses Wesens Gottes zeigt und auch praktische Elemente für uns beinhaltet. Ich denke, das haben wir jetzt hier gut herausgearbeitet in der Kürze der Zeit und ich freue mich auf das weitere Studium. Ja. Dass wir hier noch weiter eindringen können in die Geheimnisse Gottes, die er uns offenbart hat, natürlich. Nur wir können nur insofern forschen.
Ja, weil er offensichtlich daran interessiert ist, dass wir ihn kennenlernen.
Wie er sich zeigt und wie er sich offenbart. Ja. Im persönlichen und auch im geistlichen, theoretischen. Ja, richtig. Wunderbar. Vielen Dank.
Ja, und gerade das berührt mich immer wieder, dass Jesus wirklich der Schlüssel ist. Mhm. Also ich komme zu einem Erfassen Gottes nur durch Jesus.